Sie wissen nicht, zu welchem Gott Sie beten sollen? Treten Sie näher. Wir finden auch für Sie den richtigen Gott. Wir haben die verschiedensten Angebote für Sie. Sie brauchen noch ein Opfer, um heute Ihren Gott gnädig zu stimmen? Nein, Sie haben schon geopfert. Doppelt geopfert hält besser. Kommen Sie her, kaufen Sie noch ein frisches Opfer. Sie wollen wissen, wie Ihre Vorfahren die Götter gnädig gestimmt haben? Wir haben diverse Überlieferungen in verschiedensten Sprachen, uralt oder auch ganz neu, wie Sie wünschen. Finden Sie heraus, wie Ihr Opa seinen Gott gnädig gestimmt hat. Treten Sie näher, kaufen Sie ein. So, oder vielleicht zumindest so ähnlich, könnte es damals im alten Kolossä zu und her gegangen sein. Vielleicht ging es nicht ganz so her und zu, aber was wir mit Sicherheit wissen ist, dass es damals schon Menschen gab mit verschiedensten Weltanschauungen, mit verschiedensten Ideen zum Sinn des Lebens, mit verschiedensten Philosophien. Und diese Menschen versuchten, andere Menschen von ihren Weltanschauungen, von ihren Überzeugungen eben zu überzeugen, dass sie dasselbe glaubten. Klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders gefährlich, aber wir haben bereits letzten Sonntag in der Predigt von Georg gehört, dass Paulus uns, beziehungsweise die Kolosser, genau davor gewarnt hat. Ich möchte hier heute direkt anschließen und ich lese den Predigttext. Schlagt doch gemeinsam mit mir auf, Kolosser 2, die Verse 8 bis 12. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus warnt uns in diesem Abschnitt also ganz eindringlich davor, dass wir uns nicht von Philosophien, von Weltanschauungen und von Überlieferungen, er nennt es, berauben lassen. Das heißt nicht, dass Philosophie oder eben Traditionen und so weiter per se schlecht sind, sondern Paulus sagt auch ganz klar, von welchen Dingen wir uns hier fernhalten sollen. Nämlich von jenen Philosophien, von jenen Anschauungen, von jenen Traditionen, die nicht christusgemäß sind. Das bedeutet, jene, welche nicht der Bibel entsprechen, sondern etwas anderes sagen wie die Bibel. Und wir dürfen wissen, hinter solchen Dingen steckt immer der Teufel. Und darum warnt uns Paulus eben davor. Wir wissen, dass der Teufel heute genau noch so existiert, wie er damals existiert hat. Und darum müssen wir auch wissen, dass diese Warnung nicht nur für die Kolosser gilt, sondern dass sie heute genauso auch noch für uns gilt. Und der Teufel ist ja nicht, wie soll ich sagen, er weiß manchmal schon, wie er es anpacken muss, damit, dass wir ihm nicht gleich auf die Schliche kommen. Dass wir nicht gleich merken, dass es sich um eine falsche Lehre handelt, dass es eine Irrlehre ist, was uns hier erzählt wird. Viele Dinge, nicht nur die Philosophie, klingen oft sehr stimmig. Wenn man zum Beispiel die Biologie studiert, ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit all diesen Dingen, dann sieht man, wie groß Gott ist. Und man beginnt vielleicht über seine Größe zu staunen. Aber auch in der Biologie muss man vorsichtig sein, denn zum Beispiel die Evolutionstheorie ist in gewisser Art und Weise auch ein Teil der Biologie. Aber wie wir wissen, widerspricht sie ganz klar der Bibel. Das bedeutet, wir sehen auch Wissenschaften, kluge Menschen, Sie haben natürlich nicht immer recht. Wir lesen auch noch in einer anderen Stelle davon, dass wir gewarnt werden vom Teufel. 1. Petrus 5, Vers 8 steht: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn sich das bildlich vorstellt, irgendwo ist eine Herde und der Löwe geht umher und schaut, wo er jemand findet, wo vielleicht ein wenig von der Herde weg ist, wo er zuschlagen kann. Oft ist es eben auch so, dass die Angriffe des Teufels geschickt getarnt sind. Das bedeutet, er versucht uns nicht dazu, dass wir einen Mord begehen, etwas, was offensichtlich schlecht ist. Und Paulus, denke ich, sieht auch das größte Problem der Versuchung oder der Verführung nicht darin, dass wir eben moralisch schlecht leben, also dass wir eben schlimme Dinge machen, sondern es ist so, dass Irrlehrer oft ein gesittetes und auch sehr religiöses Leben von ihren Jüngern fordern. Und die Verführung geschieht eben nicht im moralischen Zerfall, sondern sie geschieht darin, dass diese Menschen uns von etwas Falschem überzeugen möchten. Sie wollen unsere Gedanken über Christus bzw. über Gott verwirren. Im 2. Korinther 11, Vers 3 lesen wir dazu Folgendes: Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Schon bei den ersten Menschen hat es der Teufel damit geschafft. Er kam zu Adam und Eva und hat Eva eigentlich nur eine Frage gestellt zu Beginn. Und so hat das alles begonnen, indem er ihre Gedanken verwirrt hat. Ich denke, es ist ganz typisch für den Teufel, für den Widersacher Gottes. Es ist eben diese alte Frage, die er immer wieder stellt: Hat Gott das denn wirklich so gesagt? Hat er das vielleicht nicht ein wenig anders gemeint? So könnte man es doch auch sehen. Die Fragen können aber auch ganz anders ausschauen, eine andere Art haben, wie zum Beispiel: Denkst du, Gott kann dich gebrauchen? Schau mal dein Leben an. Ja, natürlich ist Gott gnädig, aber so viele Fehler, wie du gemacht hast, ich wäre mir da nicht so sicher. Oder ist es tatsächlich so wichtig, dass Jesus der alleinige Retter ist, dass er der einzige Weg zu Gott ist? Gott ist doch ein liebender Gott. Wie kann er es nur zulassen, dass Menschen in die Hölle kommen? Er hat doch sicher noch andere Wege vorbereitet. Mit solchen oder ähnlichen Fragen sät der Teufel Verwirrung und versucht eben auch Zweifel zu säen in unsere Herzen. Zur Zeit der Kolosser waren die Philosophen sehr stark vertreten in Griechenland und es gab da auch die Philosophie der Stoa, und Epiktet war eben ein Vertreter und er schrieb zum Beispiel: Wisse, was den Glauben an die Götter anlangt, so ist es die Hauptsache, dass du die richtigen Vorstellungen von ihnen habest, nämlich, dass sie vorhanden sind und das Weltall gut und gerecht verwalten. Und du selbst musst dich daran gewöhnen, ihnen zu gehorchen und dich allem, was geschieht, zu fügen und zu unterwerfen, in der Gewissheit, dass es dir ja von höchster Einsicht auferlegt wird. Dann wirst du die Götter nicht tadeln und ihnen nicht vorwerfen. Du werdest vernachlässigt. Trankopfer und Rauchopfer und Erstlingsopfer nach Vätersitte darzubringen, und zwar mit reinem Herzen und nicht in nachlässiger und gleichgültiger Weise und auch nicht karg noch Übervermögen, ziemt sich in jedem Falle. Wenn man das so anhört, dann klingt das ja alles eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Man soll die Götter ehren, man soll ihnen Opfer bringen. Man sieht also, diese Philosophen waren teils sehr fromm, und die Argumente konnten eventuell vielleicht auch überzeugen. Wir wissen nicht ganz genau, auf was hier Paulus sich bezieht, eben mit seiner Warnung im Detail. Aber aus dem Zusammenhang könnte man irgendwie so sehen, dass Leute der Gemeinde gesagt haben, dass Jesus alleine nicht genügt. Jesus, ja, ist schon gut und recht, aber es braucht doch auch noch etwas mehr. Warum opfert ihr nicht mehr? Warum? Wieso macht ihr das nicht noch so zusätzlich? Das kann doch nicht schaden. Etwas mehr noch als Jesus. Nicht nur Jesus allein, sondern vielleicht Jesus und. Solche Dinge sind ganz charakteristisch für eine Irrlehre. Es ist nämlich so, das Evangelium, es stellt immer Jesus ins Zentrum. Eine Irrlehre hingegen, sie tauscht Jesus vielleicht aus durch einen Götzen, da ist es vielleicht noch offensichtlicher für uns, oder sie schiebt Jesus einfach ein wenig an den Rand. Ja, Jesus ist ja gut und recht, aber es ist doch auch noch wichtig. Oder sie verknüpft es einfach, also es gibt verschiedene Varianten davon. Aber wie gesagt, das Evangelium stellt immer nur Jesus alleine ins Zentrum. Wenn Jesus nicht mehr im Zentrum ist, dann funktioniert das ganze Leben nicht mehr. Es kann einfach nicht mehr funktionieren. Und darum ist zum Beispiel auch Verführung so viel gefährlicher als Verfolgung. Wie oft danken wir Gott, dass wir nicht verfolgt werden, ja? Aber wenn wir uns das vor Augen halten, eine Gemeinde, die verfolgt wird, ich habe da den Satz dazu gelesen, Verfolgung vereint die Gemeinde, Verführung spaltet die Gemeinde. Es ist viel einfacher, wenn Druck von außen kommt, dass man sich vielleicht schnell einen Ruck gibt und wieder vergibt, dass man wieder zusammenhalten kann in einer Gemeinde. Das ist wie wenn man sowieso alle Freiheiten hat. Ich denke, da ist schon etwas dran. Weil es eben so wichtig ist, dass Jesus im Zentrum ist, es geht gar nicht im Detail darum, welche Irrlehre jetzt wo umherschwirrt, sondern es geht darum, dass Jesus im Zentrum stehen muss. Und deshalb will Paulus hier mit seinem Abschnitt nicht die Details der Irrlehren anschauen, sondern er möchte auf Jesus hinführen. Die Frage ist, wie sieht das heute aus mit diesen verschiedenen Philosophien, Lehren und diesen Dingen? Ich denke, Menschen glauben so wie damals, auch heute, an verschiedenste Dinge. Doch wie schon damals ist es auch heute so, dass es tatsächlich nur eine einzig wahre Lehre gibt, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Ich möchte ein Zitat vorlesen von einem in Indien geborenen Mann. Heute ist er ein evangelikaler Apologet in Amerika und er beschäftigt sich mit vergleichender Religionswissenschaft, also er vergleicht verschiedene Religionen miteinander, mit Kulten und eben auch mit Philosophien. Und er schreibt, in der toleranten westlichen Kultur darf man heutzutage alles glauben, solange man nicht behauptet, es sei die absolute Wahrheit. Ebenso darf man alles tun, solange man nicht darauf besteht, es sei der bessere Weg. Einzig, wenn Jesus Christus ins Spiel gebracht wird, keimt sofort Kritik auf. Wer heute etwas Absolutes vertritt, wird direkt als sturer Fanatiker oder als Fundamentalist verschrien und Sie sehen schon alle möglichen Gefahren, wenn man so etwas sagt, die Gesellschaft ist in Gefahr, der innere Frieden der Gesellschaft, was auch immer. Den Menschen fällt dazu sehr vieles ein. Sie hören da viel lieber die Worte zum Beispiel eines Dalai Lama. Der sagt da, alle Religionen sind Ausdruck des gleichen Bemühens, den Menschen Leiden ersparen zu helfen und ihnen Zufriedenheit zu schenken. Jede Religion hat ihre eigene Weise, dem menschlichen Leiden Abhilfe zu schaffen und mitzuwirken an unserer Weltkultur. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu einer anderen Religion bekehren zu wollen. Wenn alle Religionen ihr wichtigstes Anliegen darin sehen, die Menschen zu bessern, wird es ihnen auch leicht fallen, gemeinsam für den Weltfrieden zu arbeiten. Jede Religion stellt einen einzigartigen Beitrag dar und dient den Menschen, die Welt in einer ganz bestimmten Weise zu verstehen. Nicht eine einzige Religion darf fehlen. So etwas hören die Menschen viel lieber, weil so kann jeder machen, was er will und es wird für gut beheißen. Ist aber auch leider so, dass vermeintliche Christen mit dem Wandel der Zeit gehen oder eben, wie er hier schreibt, nach den Elementen der Welt. Gerade erst letzte Woche wurde Folgendes beschlossen. Die evangelische Kirche ermöglicht gleichgeschlechtlichen Paaren künftig eine Segnung in einem öffentlichen Gottesdienst. Voraussetzung dafür ist eine standesamtlich geschlossene Ehe. Ich denke, solche Aussagen wie jene des Dalai Lama oder eben auch solche Beschlüsse, die hier gefasst werden, können wir als Christen natürlich nur entschieden zurückweisen. Beim Dalai Lama, ja, wir wissen natürlich, dass nur Jesus Christus Rettung bringt. Und auch dieses andere Thema mit dieser Segnung, es ist einfach, es widerspricht der Bibel ganz klar, es ist nicht christusgemäß. Wie gesagt, es gibt nur einen einzig wahren Gott. Und das sagt Paulus nun auch ganz klar den Kolossern. Er schreibt hier, denn in ihm, also in Jesus, in Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt zum einen im ersten Vers, in Jesus schlummert nicht nur so ein bisschen Gott, sondern Jesus ist Gott. Die ganze Fülle der Gottheit ist in Jesus. Und der zweite Vers, er sagt aus, wenn wir Jesus haben, dann sind wir vollständig, dann sind wir erfüllt, dann sind wir zur Fülle gebracht, wie er hier schreibt. Dann brauchen wir nichts anderes mehr. Keine andere Religion, keinen anderen irgendwas, einfach nichts anderes mehr. Dann sind wir, so wie wir sind, zur Fülle gebracht, vollständig, komplett gut. Und wenn man vollständig ist, wenn man keine Sehnsüchte mehr hat, dann ist es auch viel einfacher, Versuchungen zu widerstehen. Wenn man zum Beispiel sehr großen Hunger hat und man läuft irgendwo hin und plötzlich sieht man einen tollen McDonald's. Was macht man? Man geht natürlich hin und freut sich über den Burger, der vielleicht nicht so gesund ist, wie auch immer, und isst ihn, weil man einfach so einen großen Hunger hat. Was wäre aber, wenn ich aus einem wunderschönen Restaurant komme, wo es ein ausgewogenes, wunderbares Essen gegeben hat, ich bin gut gesättigt, ich laufe auf der Straße, sehe den McDonald's, ich denke mir gar nichts dabei, ich gehe einfach weiter, weil er interessiert mich gar nicht, weil ich bin ja schon gesättigt mit einer guten Nahrung. Jesus selber hat das verglichen mit dem Durst. Er hat gesagt, hey, wenn ihr was trinkt oder wenn wir Durst haben, dann können wir den Durst stillen. Wir trinken etwas, dann ist es schon viel besser. Aber irgendwann wird der Durst wieder zurückkommen. Und Jesus sagt, hey, kommt zu mir, dann werde ich euch etwas zu trinken geben und ihr werdet nicht mehr dürsten. Das bedeutet, wenn wir erkennen, was wir alles in Gott, was wir in Jesus haben, wenn wir das tatsächlich immer mehr erkennen, dann wird es für den Teufel immer schwieriger. Dann wird es für uns immer einfacher, den Versuchungen widerstehen zu können. Ihre Lehre fällt auch immer da auf fruchtbaren Boden, wo ich die Bibel, Gottes Wort, nicht kenne. Hier sehen wir zum Beispiel ein großes U. Ja, ist ganz einfach. Ich kann euch dieses X natürlich als großes U verkaufen. Wenn du irgendwann mal gehört hast, ja, es gibt da das Alphabet, das sind viele Buchstaben, ja, habe ich schon mal gehört. Und du siehst dann dieses X und jemand kommt daher und sagt, übrigens, das ist ein Buchstabe des Alphabets, das ist das U. Ah ja, danke, vielen Dank, sehr gut, das U. Dann glaubst du ihm das. Wenn du aber alle Buchstaben kennst, wenn du ganz genau weißt, hey, das ist kein U, das ist ein X, dann kann er dich nicht so leicht für blöd verkaufen. Und so ist es auch mit der Bibel, mit Gottes Wort. Wenn wir uns darin nicht auskennen, dann kann jemand daherkommen und sagen, übrigens, was machst denn du da? Steht nicht in deiner Bibel, du sollst nicht, da. Er kann mir erzählen, was er will und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe und nicht nachschauen möchte, dann denke ich mir, vielleicht hat er ja recht, das könnte ja tatsächlich in der Bibel stehen, was mache ich nur hin und her und überhaupt. Das bedeutet, wir sehen, wir müssen uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und in der Bibel auskennen, damit wir ihre Lehren nicht auf den Leim gehen. Es ist doch so, wenn wir beziehungsweise jeder Mensch kommt ja auf die Erde und hat Sehnsüchte in sich. Ich denke, jeder Mensch kommt irgendwann mal zu dem Punkt in seinem Leben, wo er sich vielleicht Gedanken darüber macht, hey, warum lebe ich überhaupt? Was ist denn der Sinn des Lebens? Was mache ich denn damit? Ich denke, jeder Mensch versucht auf verschiedenste Art und Weise ein sinnerfülltes Leben zu leben eben. Das ist noch zum vorherigen, was ich gesagt habe. Der Mensch in der Mitte, umherschwirren die ganzen Irrlehren. Wir brauchen die Bibel, sage ich mal, als Schutz. Das ist das eine. Und ich muss eben immer mehr erkennen, was ich in Jesus habe, damit ich vor diesen Dingen geschützt werde. Hier habe ich eine kleine Statistik mitgebracht. Da geht es um Lebensziele. Das waren jetzt, glaube ich, Jugendliche in Leipzig. Und das sind so diese Ziele dieser Jugendlichen. Fast alle sagen, ja, natürlich ist es ein Ziel, Freundschaften im Leben zu pflegen. Eine Familie zu haben, in der man sich wohlfühlt. Einfach mal das Leben genießen ist ein Ziel. Für andere da sein, ein sehr lauteres Ziel. Gesundheitsbewusst leben, Karriere machen, nach Sicherheit streben und sogar Gesetz und Ordnung respektieren ist ein Ziel. Nun stellt sich die Frage, was passiert denn mit einem Leben, wenn ich solche Ziele habe? Was passiert denn, wenn ich mein Lebensziel ist, eine Familie zu haben? Was mache ich denn, wenn ich die Familie habe? Ist mein Leben dann vorbei? Ich habe das Ziel erreicht? Oder wenn ich vielleicht keine Frau finde, kann ich das Ziel nie erreichen? Oder auch das mit dem Genießen. Immer mehr Menschen wollen tatsächlich ihr Leben einfach genießen. Sie sagen, hey, ich möchte das Beste für mich herholen und schauen, dass es mir gut geht, weil das machen die anderen doch auch. Warum soll ich das nicht auch machen? Dann geht es mir gut und jeder schaut auf sich selber, so geht es vielleicht irgendwann mal jedem gut. Oder ein hoher Lebensstandard. Ich denke, ich habe gelesen irgendwo, ein Mann schreibt da so eben über Werte, über Ziele im Leben und er schreibt dann so, heutzutage werden Menschen sehr häufig daran gemessen, erstens, was sie leisten und zweitens, was sie sich leisten. Einmal die Arbeitslast und boah, ich habe diese Woche wieder 70 Stunden gearbeitet und boah, bei uns ist es immer so viel los und hin und her. Und das andere ist, ja, und dafür gehe ich dann 5-mal im Jahr in Urlaub, weil das brauche ich. Ich kaufe mir jedes zweite Jahr ein neues Auto und ich kann mir das eh leisten. Daran messen sich Menschen heutzutage sehr oft. Oder Wissenschaft und Bildung, wenn wir schon von Philosophie reden, ist auch immer ein Thema. Heutzutage sagt man, das Wissen verdoppelt sich ungefähr so grob alle 10 bis 12 Jahre. Wir können Wissen abspeichern. Früher war es alle 100 Jahre, heute ist es schon alle 10 Jahre. Und so denkt der Mensch immer mehr, er weiß immer mehr. Und jedoch schaffen wir es nicht, gewisse Probleme der Welt zu lösen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung. Gibt es schon so lange, wir finden trotzdem keine Lösung dafür. Oder wir schaffen mit unserem Wissen sogar neue Probleme. Wenn wir uns das anschauen, wie zum Beispiel Massenvernichtungswaffen oder Genzeugs da, was die Bauern da verwenden und solche Dinge. Mit unserem Wissen meinen wir, wir tun etwas Gutes, aber eigentlich machen wir etwas Schlechtes damit. Und noch tragischer ist, dass trotz dieser Bildung, trotz dem Wissen, die Herzen der Menschen oft leer bleiben. Und welcher Wissenschaftler kann dir denn tatsächlich den Sinn des Lebens aufzeichnen, erklären oder was auch immer? Aber es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch Ziele, die sehr wohl strebenswert sind, wie zum Beispiel eben für andere da sein, auch wenn man auf etwas verzichten muss. Sehr viele Menschen engagieren sich in sozialen Projekten, auch wenn es sie Zeit, Geld, sogar vielleicht Gesundheit kostet und opfern sich wirklich für andere Menschen auf. Wenn das Projekt vorbei ist, was machen sie dann? Ist ihr Lebensziel dann auch erledigt? Ein Punkt, der hier nicht steht, aber ich denke, er ist trotzdem auch relevant und viele Menschen haben das irgendwie vielleicht als Ziel, können es aber nicht so formulieren. Ich denke, der Mensch ist im Grunde sehr religiös. Ich glaube, es gibt kein Volk auf der Welt, das keine Religion hat. Und manche Menschen denken vielleicht, naja, Hauptsache ich bin einfach religiös, weil das gehört einfach dazu. Überlegen sie vielleicht selber irgendeinen Gott und versuchen dadurch irgendwie Erfüllung zu bekommen. Aber ich denke, alleine schon die Tatsache, dass es viele verschiedene Religionen gibt, zeigt eigentlich, dass nicht jede von ihnen richtig sein kann. In allen Religionen, soweit ich sie kenne, ist es auch so, dass den Menschen gewisse Bürden auferlegt werden. Sie müssen etwas tun, etwas erfüllen, um Gott gnädig zu stimmen. Durch die Einhaltung gewisser Regeln erhofft man sich ein gutes, erfülltes Leben. Jesus dagegen bietet dem Menschen Garantie für ein erfülltes Leben. Nicht nur die Hoffnung darauf, sondern er garantiert es uns. Und wir müssen nichts dafür bezahlen oder dafür leisten. Er hat bereits alles dafür getan. Es ist doch so eben, zu diesen Zielen. Ich denke, diese Menschen sind auf der Suche eben auch nach dem Sinn des Lebens. Und es ist tatsächlich so, dass Gott unserem Leben Sinn geben kann. Gott allein. Denn er ist es, der uns erschaffen hat. Und nur der Erfinder, der Erschaffer einer Sache kann auch sagen, was der Sinn dieses Gerätes ist oder eben von uns Menschen in dem Fall. Ebenso hat Gott uns für einen bestimmten Zweck erschaffen. Und unser Leben ist erst dann sinnvoll, wenn wir das erkannt haben, wenn wir unseren Zweck kennen. Der Mensch wurde erschaffen, um in einer engen Beziehung mit Gott zu leben. In der Bibel heißt es, Epheser 1, die Verse 4 und 5, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns auserwählt, dass wir zu ihm gehören sollen. Befreit von aller Schuld, von aller Sünde. Und ja, wir sollten sogar seine eigenen Kinder werden. Wenn ich seine Beziehung zu Gott habe, dann bedeutet das unter anderem auch, dass ich nie mehr einsam oder alleine bin. Ich habe jemanden, der mein Leben kennt, der mich liebt und der mich führt. Ich denke, das sind alles Dinge, nach denen sich die Menschen sehnen. Vielleicht artikulieren sie es nicht, vielleicht geben sie es offen nicht zu, aber in jedem Mensch schlummert doch die Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Er ist es auch, der weiß, was ich in meinem Leben benötige. Er sorgt für mich. Zu ihm kann ich immer kommen. Und was wir auch wissen dürfen, seine Maßstäbe sind für mein Leben gut. Und die finden wir wieder in der Bibel. Darum ist es eben so wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen und damit auseinandersetzen. Das bedeutet, wenn wir Jesus annehmen, dann haben wir nicht nur ewiges Leben, sondern wir haben auch schon hier auf der Erde ein erfülltes Leben. Daniel hat es in seiner Predigt gezeigt mit dem Handschuh. Ein Handschuh, wenn er leer ist, wenn keine Hand drin ist, dann hängt er nur herum und man kann ihn für seinen eigentlichen Zweck nicht verwenden. Erst wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn die Hand in den Handschuh hineinfährt, dann kann er das machen, wofür er geschaffen ist. Und so können wir unser Leben erst so leben, wie es Gott gefällt, wenn Jesus in unser Leben kommt. Er gibt unserem Leben nicht nur einen Sinn, sondern Gott gibt unserem Leben auch einen Wert. Jeder Mensch möchte doch wertgeschätzt werden. Woran messen wir Menschen denn den Wert unseres Lebens? Richtet er sich nach unserer Herkunft, nach unserer Ausbildung, nach unserer Gesundheit, nach unserem Besitz? Wenn das so wäre, was ist denn mit den Kindern, die noch nichts besitzen? Was ist denn mit den Armen? Was ist mit den Alten? Was ist mit den Behinderten? Ist ihr Leben denn nichts wert? Der Wert eines menschlichen Lebens darf niemals anhand von solchen Dingen beurteilt werden. Leider geschieht es aber in unserer Welt viel zu oft. Gott jedoch gibt jedem seiner Geschöpfe einen unermesslichen hohen Wert. Ganz speziell uns Menschen. Im Schöpfungsbericht der Bibel heißt es, 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Damit ist der Mensch ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Nur wir Menschen sind nach seinem Bild geschaffen. Das alleine ist ja schon ein gewaltiger Wert. Wir sind kein spezieller Affe oder irgendetwas, auch keine Anhäufung von irgendwelchen Atomen, sondern wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Das Zweite ist noch, Gott erachtet den Wert unseres Lebens als so hoch, dass er tatsächlich das Leben seines Sohnes für das unsere hingegeben hat. Das ist der nächste Punkt, wo wir einfach sehen, wie unglaublich wertvoll unser Leben in Gottes Augen ist. Er gibt uns einen Sinn, er gibt uns einen Wert und Gott gibt unserem Leben eben auch Erfüllung. Das war irgendwie für mich bisher immer so ein wenig abstrakt. Was bedeutet denn das, wenn Jesus mein Leben erfüllt? Das war irgendwie nicht so greifbar für mich. Und ich denke aber auf jeden Fall, oder ich weiß es inzwischen, dass Erfüllung im Leben natürlich mehr ist als Reichtum, Gesundheit, politische Freiheit, intakte Familie und. Wenn das so wäre, dann müssten eigentlich die reichen und gesunden Menschen unglaublich erfüllt sein. Aber wenn wir die Welt anschauen, dann wissen wir, dass es nicht so ist. Meiner Meinung nach zeigt sich ein erfülltes Leben darin, dass wir inneren Frieden bekommen können. Durch Jesus empfangen wir Vergebung unserer Schuld und somit eben Frieden mit Gott. Wie viele Menschen irren umher, haben ein schlechtes Gewissen und wissen nicht hin, wohin mit ihrer Schuld. Wir wissen es, wir dürfen immer zu Jesus kommen und dadurch inneren Frieden mit Gott bekommen. Ein weiterer Punkt ist Freude. Und damit meine ich wahre Freude, unabhängig der Umstände. Wir haben es im Philipperbrief gehört, in dieser Predigtreihe. Es ist Freude, die ewig besteht. Und wir haben Grund zu dieser Freude. Ein erfülltes Leben zeigt sich auch darin, dass wir Kraft haben. Natürlich bin ich manchmal schwach, aber ich weiß, hey, ich habe eine Kraft in mir, nämlich den Heiligen Geist. Und ich weiß, dass er mich fähig macht, eben in schwierigen Situationen, dass ich trotzdem ja, weiterkomme. Wie viele Menschen möchten am liebsten nur noch sterben oder ich weiß nicht was alles. Ja? Und wir dürfen wissen, hey, wir haben eine Kraft in uns, die uns erfüllt, die uns auch in schwierigen Situationen wieder eben Kraft gibt. Ein erfülltes Leben zeigt sich auch in Gemeinschaft. Wir sehen hier die Ziele, Freundschaften pflegen und eine Familie haben, steht an erster Stelle. Es wundert mich auch nicht, denn Gott hat uns dazu gemacht, zu einem Gemeinschaftswesen. Wir haben es vorher gelesen. Und die Menschen sehen sich natürlich danach, nach Gemeinschaft. Sie suchen die Gemeinschaft auf der Welt, vergessen aber darauf, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Denn nur diese Gemeinschaft hat Bestand. Was passiert, wenn ich meine Familie verliere? Natürlich ist das unglaublich schlimm, ist ganz klar, aber bei Gott, ihn kann ich nicht verlieren. Diese Gemeinschaft besteht. Aber zusätzlich, denke ich, haben wir Christen noch das Privileg, dass wir schon hier auf der Erde eine besondere Gemeinschaft haben dürfen. Nämlich die Gemeinschaft hier, die Gemeinschaft als Gemeinde und wir dürfen auch wissen, dass Jesus heute hier unter uns ist. Ein erfülltes Leben zeigt sich auch darin, dass man Hoffnung hat. Und nicht eine Hoffnung, die übermorgen vielleicht schon nicht mehr gilt, sondern eine Hoffnung, die eigentlich schon Wirklichkeit ist. Eine Hoffnung, wo ich weiß, es wird so sein. Und das dürfen wir bei Gott wissen. Er gibt uns diese Hoffnung. Er enttäuscht uns nie. Und das nächste ist auch, dass Gott uns eben einen Sinn im Leben gibt, aber nicht nur das, sondern auch sinnvolle Aufgaben. Jeder Mensch möchte doch für etwas gebraucht werden. Er möchte sich irgendwo einbringen können und etwas Gutes tun. Ja? Und Gott hat uns eine sinnvolle Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, geht hin in meinem Namen und verkündigt das Evangelium. Und das ist eine sinnvolle Aufgabe, die jeder von uns machen kann. Wir sehen also, wenn wir wissen, was wir alles in Gott, in Jesus haben, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, dass wir unsere Sehnsüchte irgendwo anders stillen wollen. Dann passiert es auch viel weniger oft, dass wir außerhalb der Bibel, außerhalb vom Dunstkreis Jesus irgendwie Dinge suchen und uns versuchen, damit unser Leben zu erfüllen, besser zu machen, glücklich zu werden, was auch immer. Paulus geht dann im Text noch drauf ein, dass er sagt zu den Kolossern, hey und übrigens, ihr seid doch schon erfüllt. Er schreibt, so. So, die letzten zwei Verse, und zwar schreibt er, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Das bedeutet, er redet hier von der Beschneidung. Könnte man sich natürlich fragen, okay, warum redet er jetzt plötzlich von der Beschneidung? So. Zwar kommt das daher, dass im Alten Testament beim Volk Israel war die Beschneidung ein wichtiger Bestandteil. Nämlich es war so, dass Gott Abraham seinerzeit, also den Stammvater von Israel, beauftragte, dass er alle Männer und dann auch nachfolgend alle Kinder am achten Tage entsprechend die Vorhaut beschneiden sollte, als Zeichen für die Absonderung. Das Volk Israel war das Volk Gottes. Und somit war das ein Erkennungszeichen, somit sollten sie sich von den anderen Völkern absondern. Doch es war so, dass es dann nicht so richtig funktionierte mit dem Volk Israel. Relativ schnell, 5. Mose 10, Vers 16 steht dann schon, so beschneidet nun eure Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Sie waren zwar äußerlich beschnitten und abgesondert, aber man merkte es eigentlich an ihrem Verhalten nicht so wirklich. Kurze Zeit später schrieb er nochmal was anderes, 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Davor sollten immer die Menschen etwas machen. Ja? Und nun sagt er, okay, jetzt ist genug. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und darum sagt er hier zu den Kolossern, das gilt auch für uns, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann ist unser Herz beschnitten. Der alte, schlechte Mensch ist weg. Er hat wie eine Art Herztransplantation gemacht. Wir haben ein neues Herz bekommen und nun können wir unser Leben so leben, wie es Gott eben sich vorstellt. Es ist, die Beschneidung des Herzens ist eigentlich ein Bild des veränderten Menschen. Und danach geht er dann noch auf die Taufe ein und zeigt damit nochmal, wie radikal diese Veränderung ist. Er sagt, hey, ihr habt euch doch taufen lassen und damit habt ihr doch bezeugt, dass ihr gestorben seid mit Jesus und auch wieder auferstanden, dass ihr neue Menschen seid. Neue Menschen, die schon komplett sind, die eben erfüllt sind. Er sagt also zu ihnen, hey, ihr habt das doch alle schon. Ihr seid schon erfüllt, ihr müsst es nur noch erkennen. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf dieses Bild nochmal zurückkommen. Es soll einfach nochmal zeigen, wie unglaublich wichtig es ist, dass Jesus im Zentrum ist, dass wir immer mehr erkennen, wie er ist und was wir in ihm haben und wie unglaublich wichtig es einfach ist, dass wir uns mit seinem Wort, mit Gottes Wort beschäftigen und uns darin auskennen, damit der Teufel uns nicht so leicht verwirren kann. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Ja, Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass wir darin herausfinden können, was der Sinn unseres Lebens ist, so wie du es vorgesehen hast und nicht irgendwelche Menschen oder sonst irgendjemand, sondern dass wir beim Schöpfer selber nachschauen können und auch nachfragen können. Wir können direkt mit dir reden und danke dafür und bitte öffne uns die Augen einfach dafür, was wir alles in dir haben, dass wir es nicht notwendig haben, unser Wohlbefinden, unsere Erfüllung daran zu messen, wie andere Menschen uns sehen oder wie erfolgreich wir in den Augen anderer Menschen sind, sondern dass du uns erfüllst und dass wir unsere Erfüllung nur bei dir suchen. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig ermutigen als Gemeinde. Danke für diese Gemeinschaft, dass wir nicht alleine hier auf dem Weg sein müssen. Amen.